Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Nicole Köster.
Literatur- und Popkritiker, Schriftsteller und Biograf Frank Schäfer zu Gast in SWR 1 Leute. Schönen guten Morgen erstmal nochmal.
Hallo Frau Köster.
Immer Gummistiefel dabei haben, das Bier aus der Region trinken, sich erstmal zurückhaltend benehmen und grüßen nicht vergessen. Sind Ihre Tipps wofür?
Das sollte man unbedingt beherzigen, wenn man aus der Stadt in die Provinz kommt und da versucht zu leben. Also da zumindest glücklich zu leben. Alles andere ist problematisch.
Ja, Sie haben nämlich auch den kleinen Provinzberater geschrieben. Sie selbst kommen aus Braunschweig und Sie haben sich jetzt gewidmet dem Urgroßvater der Aussteiger, Henry David Thoreau. Sind Sie jemand, den es auch zum Aussteigen bewegt hat, dass Sie gesagt haben, Mensch, das wäre was für mich?
Eigentlich nicht. Also kann ich so eigentlich nicht sagen. Also Thoreau ist mir schon in gewisser Weise nah, weil er tatsächlich der Theoretiker des provinziellen Lebens sozusagen ist, der das erste Mal quasi auch so das Defizit der Moderne benannt hat, dass wir uns also ständig unsere Haut zum Markte tragen müssen und all das. Als Figur ist er mir dann doch auch sehr fremd. Also all das, was so seine Körperfeindlichkeit etwa, sein Idealismus, seine Unfähigkeit zu pragmatischen Entscheidungen und so, das war alles, ist mir alles doch auch sehr suspekt, muss man sagen. Was ich ganz interessant finde tatsächlich, dass er Dörfler ist oder Kleinstädter damals, aber im Grunde so ein großes Dorf, nannte man damals Stadt eben, und im Grunde ein ähnliches Leben präferiert hat, wie ich es tue. Also auch da so in der Landschaft, in der Heide sozusagen. Und eben auch versucht hat, mit Schreiben sein Geld zu verdienen.
Da gibt es Parallelen. Zum 20. Geburtstag von Thoreau haben sie ihm dann die erste deutsche Biografie gewidmet. In Amerika ist er einfach Kult. Also er hat Mahatma Gandhi inspiriert, Martin Luther King auch in seiner Bürgerrechtsbewegung einfach mit diesem gewaltlosen Widerstand. Und was war für Sie der Zugang? Wie haben Sie ihn für sich entdeckt, zu sagen, jetzt schreibe ich die Biografie?
Also tatsächlich erstmal, dass er als erster im Grunde gesagt hat, woran wir leiden in der Moderne, dass wir tatsächlich nicht genügend Zeit haben, darüber nachzudenken, was wir eigentlich wollen, wie wir unser Leben leben wollen, dass wir sozusagen gezwungen sind, 8 Stunden am Tag ähnliche Sachen zu machen. Das finde ich schon relativ, solche Gedanken formuliert er eben Mitte des 19. Jahrhunderts, schon relativ früh, finde ich, wo so eine Moderne auch eigentlich erst anfängt, also mit Eisenbahnbau, das beginnt ja gerade erst. Und er hat aber trotzdem schon im Grunde diese Beschleunigungserfahrung, nimmt er als etwas wahr, was ihm Angst macht. Und das fand ich schon ganz erstaunlich. Dieses Rebellentum von ihm ist natürlich auch interessant, absolut. Sich dem Staat zu verweigern, die Expansionspolitik bei ihm der USA nicht mitzumachen, Sklaverei, sich vehement gegen die Sklaverei einzusetzen und deshalb eben keine Steuern zahlen zu wollen. Also diese Methode des passiven Widerstands, die er ja auch im Grunde einführt. Da gibt es auch natürlich wie immer Vorläufer, aber erst noch die große Instanz, die das sozusagen auch literarisch fruchtbar gemacht hat.
Wenn wir uns von unseren Träumen leiten lassen, wird der Erfolg all unsere Erwartungen übertreffen. Das ist auch ein Zitat von Henry David Thoreau, der Philosoph unter den Aussteigern. Frank Schäfer hat ihm zum 200. Geburtstag eine Biografie gewidmet. Was war das eigentlich für ein Typ? Beim Lesen hatte ich den Eindruck, Thoreau ist seiner Zeit einfach voraus. Wie ging es Ihnen?
War er, in der Tat, ja. Unter anderem deshalb auch, weil er hat im Grunde was so einer wie Emerson, so ein Philosoph, als Ideal gepriesen hat, also zurück
in die... Die zwei waren sehr gut befreundet.
Genau, und Emerson, muss man sagen, war zu der Zeit der bekannteste US-Literat. Also eine US-Literatur fängt gerade an, sich zu konsolidieren, und Emerson ist die Lichtgestalt Thoreau ist sozusagen der Atlatus von Emerson, und dem wird auch ganze Zeit vorgestellt, vorgeworfen, dass er im Grunde so eine zweite Emerson-Figur ist. Ja, genau, dass er ihn kopiert.
Und, da hat er sogar Depressionen bekommen irgendwann.
Genau, und musste sich dann eben tatsächlich auch von Emerson ablösen. Und dann gibt es eben tatsächlich so diese Kämpfe, die man auch immer kennt, zwischen Lehrer und Schülern, dass die sich irgendwann auch eine Zeit lang nicht mehr miteinander umgehen können. Am Ende finde ich auch das ganz Schöne, dass die sich dann aber nochmal nach einer Zeit der Differenz und des Streits sich dann aber wieder annähern können.
Wo Sie gerade Lehrer und Schüler sagen, Thoreau war ja auch Lehrer. Er hat in Harvard studiert und dieses Fortschrittliche, finde ich, kann man auch in seine Ausübung des Lehrerberufs festmachen. Wie haben Sie das festgestellt?
In der Tat, ja. Eine der großen Geschichten, die man immer von Thoreau erzählt, ist natürlich die, dass er anfängt in einer Zeit, in der es keine Jobs gibt. Er bekommt das Angebot, als Lehrer zu unterrichten in seiner Heimatstadt Concord und unterrichtet aber nicht lange, weil die Schulbehörde von ihm verlangt, die Prügelstrafe einzuführen, weil seine Klasse möglicherweise nicht so ruhig war, weil es da etwas lebhafter zuging als in vergleichbaren Klassen. Und wo er dann eben das eben ablehnt, wo er dann auch eine schöne Geschichte eigentlich, zwei Schüler oder drei, vier Schüler nach vorne bittet, sie einfach denen einen Klaps gibt für nichts, weil es eben so absurd ist, eine Prügelstrafe zu verteilen, seiner Ansicht nach, und sie dann wieder schickt, an den Platz schickt und am nächsten Tag dann eben den Job kündigt. Und die Concord natürlich, die Stadt Concord, sich geschlossen
total
an den Kopf,
ja,
und sich an den Kopf fasst, wie kann man in diesen Zeiten, in einer wirtschaftlichen Base, wo man einen gesicherten Job hat, der auch gut bezahlt ist, eines Ideals wegen so einen Job kündigen. Und das ist eben der ganze Thoreau, muss man ehrlich sagen, also der einem Ideal hinterherlebt. Also
ja, Sie haben die Biografie dann Waldgänger und Rebell genannt und das Rebellentum fängt schon bei seinem Vornamen an. Inwiefern?
Ja, weil er eigentlich David Henry heißt und die Reihenfolge behagte ihm nicht. Und gleich nach dem Studium, eine der frühen Akte ist eben, ich ändere das jetzt mal und nenne mich eben Henry David.
Da muss ich total lachen, als ich das gelesen habe. Dieses Rebellentum, wie weit geht das bei ihm?
Ja, also durch seinen Charakter. Also das ist sozusagen, das bestimmt sein Leben. Das liegt ein bisschen daran, dass er tatsächlich einem Ideal hinterherleben will, dass er, und das ist im Grunde auch das Prekäre bei Thoreau, dass er andere Leute, die diesem Ideal nicht folgen wollen oder die so einen gewissen Pragmatismus an den Tag legen, oder einen gewissen Realismus an den Tag legen, dass er das auch nicht absolut nicht verstehen kann. Dass er beispielsweise Emerson, die Figur, die jetzt predigt, geh hinaus in den Wald, du sollst einsam sein, sozusagen, du sollst Einsamkeit pflegen, um zu dir selbst zu kommen, Kontemplation, also zu kontemplativen Handeln fähig zu sein. Als er bei Emerson sieht, dass er im Grunde der Salonlöwe ist, derjenige, der das absolut nicht lebt, was er so predigt, da wird dann Emerson dann auch zu so einer Figur, die er zumindest kritisiert. Ne? Also konnte er wirklich nicht ertragen, wenn einer das Ideal predigte, aber sein Leben,
was anderes gelebt hat. Sie haben auch in einer Heavy Metal Band gespielt und jetzt rausgesucht Thin Lizzy und Thousebound. Welche kurze Geschichte gehört dazu?
Dazu gehört, dass man als Dörfler ständig übers Land fährt und dieses übers Land fahren im Grunde eine gewisse Rolle, also eine gewisse existenzielle Rolle hat. Und das wird im Grunde in dem Song auch besungen. Also es geht darum, abzuhauen. Aber im Grunde auch immer mit der Tragik dann doch irgendwie wiederzukommen.
Also auch eine Hymne für die Aussteiger, die zurückkehren. Thin Lizzy jetzt. Sie mussten gerade grinsen und sich erinnern bei Thin Lizzy und Southbound. Vielleicht können wir uns gerade noch mal mitnehmen, wo Sie da gelandet sind.
ja, also wer auf dem Dorf wohnt wie ich und jung ist, braucht ein Auto und fährt über Land. Also und die Fahrt zu den Veranstaltungsorten war unmittelbarer Bestandteil eigentlich der Abendgestaltung. Man hörte da Musik und ganz schön, eine ganz schöne Koinzidenz, wie ich fand. Ist also dieser Song, also wir haben da ständig Thin Lizzy's Life in Dangerous gehört und auch gerade bei Southbound auch vielleicht geahnt, dass es darum geht, dieses Aufbrechen und möglicherweise dann doch nicht mehr zurückkommen, wobei die Melancholie des Songs aber auch immer schon sagt, naja, über kurz oder lang wirst du dann doch zurückkommen. Wir aber natürlich den Text gar nicht gelesen haben, gar nicht richtig verstanden
haben. Steckt in der Musik schon drin.
Genau. Intuitiv quasi erfahren, worum es da geht. Und dann nachträglich, als ich mich dann mal mit Thin Lizzy's Texten, die übrigens nicht zu verachten sind, großartiger Text, der Phil Lynott, befasst habe, da ist mir dann wirklich offenbar geworden, dass es genau, er beschreibt also genau diese Situation. Ne? Man will weg, man hat die Illusion, tatsächlich abzuhauen und möglicherweise nicht wiederzukommen. Und die Melancholie des Songs sagt aber im Grunde schon, naja, über kurz oder lang, du kommst sowieso wieder.
Und dieses Abhauen ist auch bei Thoreau drin, dem sie jetzt eine Biografie gewidmet haben. Henry David Thoreau, einer der größten Kulturkritiker Amerikas. Letztendlich dieser Wunsch, dieses Abhauen, wollte er wirklich abhauen? Er hat 2 Jahre, 2 Monate und 2 Tage in einer Blockhütte gelebt.
Wird immer gesagt, ganz so ist es eigentlich nicht. Also er wollte eigentlich nicht aussteigen aus der Gesellschaft. Ging auch gar nicht, weil die Blockhütte viel zu nah dran war an dem Ort. Und er ständig Besuch bekam und er eigentlich jeden Tag entweder in der Stadt war, kurzzeitig, oder aber die Familienmitglieder ihn besucht haben, weil die alle Angst hatten, der würde da von wilden Tieren gefressen werden. Also es ging darum eigentlich nicht. In erster Linie ging es ihm darum, Zeit zu haben, zu schreiben und zu philosophieren und materiellen Bedürfnisse sozusagen, seine Subsistenz so gering zu halten, dass er möglichst wenig Aufwand treiben musste, um Geld zu erwirtschaften und eben Zeit hatte für die philosophische und schriftstellerische Arbeit. Im Grunde so ein Modell, wie man mit geringstmöglichen...
So arbeiten 70-80%, wie genau. Es heute auch gibt. Also wo man sagt, naja, ich brauche noch meine Freizeit.
Genau.
Inwiefern lässt sich das eben, was Thoreau damals gemacht hat, auf heute übertragen?
Also dieser Wunsch, tatsächlich zu einem Leben zu kommen, das mir gemäß ist, das war bei ihm so und er hat das eben auch theoretisch formuliert. Es ist ganz schön, es gibt eine Disputation in der damaligen Zeit in Harvard am Ende eines Studiums, wo quasi diese Fragen geklärt werden sollten und er hatte eben den Vorschlag gemacht, man müsste im Grunde nicht 6 Tage arbeiten und einen Tag dem Gottesdienst sozusagen widmen, sondern er hat es eben umgedreht, hat gesagt, ein Tag müsste der Arbeit gewidmet werden und 6 Tage lang Gottesdienst.
Ja.
Naja, bei ihm war es eben nicht nur Genuss, sondern es war eben tatsächlich Kontemplation und bei ihm natürlich religiös überhöht das Ganze. Aber das Religiöse kann man ja auch mal abziehen. Es geht eben darum, den eigenen Weg zu finden, ein Leben zu finden, das mir gemäß ist.
Und das hat er eben vorgelebt. Sie sind jetzt mit Ihrem neuen Roman in der niedersächsischen Provinz gelandet. Hühnergötter konnte ich in keinem Lexikon finden, aber vorne in Ihrem Roman erklären Sie, was es ist. Klären Sie uns auf.
Das sind kleine Steine, die man am Strand findet, die von der Tide sozusagen ausgewaschen wurden, wo in der Mitte so ein kleines Loch ist. Die werden gesammelt, wenn man in der Regel von Touristen, aber das machen die Einheimischen auch. Und die haben so seit alters her im Grunde so eine mythische Aura, so eine mythische Funktion. Verschiedene Volksstämme sagen diesen Hühnergöttern unterschiedliche Funktionen nach.
Beispielsweise,
wenn man die in den Hühnerstall hängt, dann gibt es dickere Eier.
Sind Sie zum Äußersten gegangen und haben das getestet?
Nein, habe ich nicht. Das habe ich mir angelesen, wie so vieles.
Ja, und Sie haben daraus einen Roman gemacht, ja. Eben Hühnergötter, und spielt in der niedersächsischen Provinz. Friedrich, ja, soll da das Haus seines Onkels erben.
Genau.
Da ist ja mal die große Frage, wie viel Friedrich steckt dann in Frank Schäfer?
Ja, da steckt schon ein großer Anteil von Frank Schäfer in dieser Figur. Allerdings sind sozusagen der Charakter, die Person sozusagen, die ist schon hat eine große Schnittmenge mit mir. Allerdings, was da auf der Handlungsebene passiert, das ist mir nicht widerfahren. Insofern ist es dann doch wieder nicht Frank Schäfer. Aber mit dieser Figur des Friedrich kann ich mich schon identifizieren.
Da geht es eben auch viel um das Landleben. Wie viele Mythen übers Landleben stimmen denn so gar nicht?
Auch schwer zu sagen. Es gibt es so viele Mythen über das Landleben?
Ja, es boomt ja jetzt gerade beispielsweise Landlust, schöner Leben und all diese Dinge.
Genau.
Da scheint ja eine große Sehnsucht drin zu stecken.
Ja, richtig.
Und dann machen die Leute vielleicht genau das, ziehen aufs Land und sind plötzlich enttäuscht. Also wie sehen Sie das?
Naja, ein bisschen was ist dran. Also die Uhren gehen tatsächlich immer noch ein bisschen langsamer. Es sind einfach weniger Leute da. Insofern ist es, man geht raus auf die Straße und man hat die Situation, dass tatsächlich keiner auf dem Bürgersteig ist, dass man vormittags keinen Menschen sieht, wenn man möglicherweise am Dorfrand lebt. All das sind ja für den einen schreckliche Bedingungen, für den anderen aber möglicherweise ganz interessante Bedingungen.
Sie sehen keine Illusion darin, die darin verbreitet wird,
natürlich auch so vielen Magazinen. Also ich glaube auch, dass diese Landlust im Grunde eine große Illusion ist. Ich glaube, das sind Städter, die mit dieser Idee spielen, aufs Land zu ziehen. Ich glaube, es sind gar nicht so viele. Und dann sind es auch Leute, die immer noch mit einem Bein quasi in der Stadt leben, die da vielleicht so ein kleines Landhaus da haben oder so, aber die im Grunde so beides präferieren. Oder wie ich lebe, sozusagen am Stadtrand, wo man also quasi rausgeht, in der Natur ist. Ja, ganz genau. Aber zumindest so eine Grundurbanität noch da ist. Und das muss man eben auch sagen, das ist das absolute Manko der Stadt. Wer Kulturbürger ist, muss weite Wege in Kauf nehmen in der Stadt.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Sie haben 111 Gründe, Heavy Metal zu lieben, geschrieben. Als Gitarrist einer Heavy Metal Band ist Ihnen das sicherlich nicht so schwer gefallen. Was ist denn der 111. Grund?
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Ich habe ja dann nachgelegt und habe dann auch nochmal 33 extra Gründe geschrieben. Also im Grunde sind wir bei 144. Und diese Gründe ist eigentlich auch nur so die Vorgabe des Verlags. Ich habe da man braucht
es
Anlässe,
braucht einen Titel.
Genau, und man braucht Anlässe, um über Heavy Metal zu schreiben. Und teilweise absurde Gründe.
Also, ist es Ihnen gelungen, jemanden zu infizieren mit dem Metal-Virus, der vorher mit Metal so überhaupt nichts anfangen konnte?
Da bin ich mir nicht sicher. Aber mittlerweile ist es ja schon so, dass diese alte Abneigung, diese alte Idiosynkrasie der Masse gegenüber Heavy Metal, wie es in den 80er Jahren noch war, wo es wirklich noch eine Subkultur war und wo die eigentlich bäh waren, wo man
Hair
mit denen
Metal,
eigentlich.
Power Metal
genau,
und so, alles wurde
genau,
kategorisiert.
Genau, alles wurde kategorisiert und der Mainstream wollte damit eigentlich nichts zu tun haben. Das hat sich ja fundamental geändert. Also mittlerweile schmücken sich ja auch bürgerliche Feuilletons, auch die FAZ beispielsweise damit, dass das neue AC/DC-Album natürlich klassischerweise besprochen wird oder auch weniger bekanntere Bands. Die leisten sich ja mit Dietmar Dart sogar einen Heavy-Metal-Spezialisten im Grunde. Also die Zeiten sind vorbei, das brauchte ich auch im Grunde gar nicht.
Ja, Sie waren eben Gitarrist einer Heavy-Metal-Band Ende der 90er, Anfang 2000er Jahre. Salem's Law, wir hören mal rein. Hohe Gitarrenkunst, wohin bringt sie das zurück?
Ja, in die tiefsten 80er Jahre. Naja, okay, in die späten 80er Jahre. Aber in der Tat haben sie gut gewählt. Das war nämlich tatsächlich ein Solo von mir. Und eine Band, die tatsächlich mir erlaubt hat, so etwas zu spielen. Wofür ich sie der Band bis heute noch dankbar bin. Und wofür ich sie liebe und auch bis heute noch
gut. Sie konnten sich da richtig austoben auf der Bühne, ne?
Offenbar, ja.
Es gibt ja dann immer die großen Fragen, wer ist der Größte an der Gitarre? Über Ritchie Blackmore, dann Jimi Hendrix, es gibt so viele, die genannt werden. Wer ist es für Sie?
Na, über Hendrix habe ich mal geschrieben. Insofern ist er symptomatisch vermutlich der größte Rockgitarrist, weil er mit der Gitarre all das gemacht hat, was andere nur dann weiterentwickelt haben. Also im Grunde so die
als Vorreiter.
Das Geräusch als tatsächlich ernst genommen hat im Gegensatz zur Note. Früher haben die Gitarristen eben nur Noten gespielt, Töne gespielt und er hat eben Geräusche auch gemacht. Das ganze Spektrum sozusagen der Elektrogitarre ausgeschöpft. Und das haben andere ausdifferenziert, aber das war er als erster. Und insofern ist er vermutlich doch dann der einflussreichste Gitarrist.
Wie ist es bei den Frauen? Joan Jett, Sängerin und Gitarristin. Alice Cooper hat eine Gitarristin in der Band.
Mhm. Ja, großartig. Gerade die Michael Jackson damals ja auch. Name fällt mir jetzt nicht mehr ein. Jennifer Batten, eine großartige Gitarristin. Klar, es kommt auch immer häufiger vor. Eine Zeit lang war es ja so, dass eigentlich nur Damen gesangen, aber mittlerweile gibt es auch tatsächlich Gitarristinnen immer mehr. Und natürlich, das ist eine Entwicklung, die man natürlich nur begrüßen kann. Klar.
Und dass dieser Metal so gesellschaftsfähig geworden ist, wie kam diese Entwicklung? Was glauben Sie?
Das lag natürlich auch an Leuten wie mir, die tatsächlich ständig darüber geschrieben haben und das auch schmackhaft gemacht haben einer bildungsbürgerlichen Schicht, weil das
aber
eben
es
nicht nur
angenommen nicht werden. So man könnte ja auch sagen, ja, die schreiben darüber und gut ist.
Dann ist es vermutlich einfach ein Grund auch, dass sich Metal immer gut verkauft hat und gerade in Zeiten der abnehmenden Verkäufe der Musikindustrie auf einmal Metal für die Industrie von Interesse war, weil der Metal-Kunde, der Metal-Hörer weiterhin ein konservativer Hörer ist und tatsächlich noch Hardcopies kauft. Der kauft eben noch CDs. Insofern ist Metal auf einmal für die großen Plattenfirmen auch von Interesse geworden. Und wenn eine große Plattenfirma Interesse daran hat, dann hat auch grundsätzlich das Feuilleton natürlich auch Interesse daran, weil dann Anzeigen geschaltet werden und so weiter. Also es ist schon auch so eine, wenn man böswillig sein wollte, eine von der Industrie gesteuerte. Aber es stimmt schon, so ein bisschen ist was ist dran.
Und Sie haben nicht nur große Freude an Heavy Metal, sondern auch an Kultbüchern. Werden Bücher auch über einen Film zum Kult? Kann das ein Weg sein?
Ich glaube, vorher sind sie Kultbücher. Also die werden dann danach verfilmt.
War aber bei Herr der Ringe anders, oder?
Nein, natürlich nicht. Also der Roman oder die Romanreihe, die Romantrilogie ist natürlich vorher schon durchgereicht worden und im Pausenhof von Ohr zu Ohr gegangen, musste unbedingt lesen. Und das macht eben tatsächlich auch das Kultbuch aus. Das ist eben kein von oben per Ordre Mufti dekretiertes Kulturgut ist, sondern dass sich sozusagen eine demokratische Masse findet und sich das gegenseitig zurauen. Das musst du mal lesen.
Das würde aber für einen langsamen Weg auch sprechen. Das braucht ja erstmal eine Zeit.
Ja, in der Tat. Ja.
Was macht ein Buch noch zum Kult?
Das erstmal, dann ist es oft so, dass Sachverhalte geschildert werden, Inhalte geschildert werden, die zunächst mal unkonventionell sind, teilweise von der, also bei Naked Lunch beispielsweise, dass einfach Sexualität in einer Weise geschildert wird, dass die Gesellschaft zu der Zeit verstört hat einfach, dass es teilweise verboten wurde
auch. Dass Tabuthemen angesprochen werden.
Genau, ganz genau. Das, dann ist es ja schon so, dass es teilweise eine Gruppe gibt, die sich über dieses Buch definiert. Also wir sind also diese unterwegs.
Die Identifikation damit?
Genau, unterwegs beispielsweise Jack Kerouac, die Beat Generation, die sozusagen sich ein Buch nimmt und im Grunde dieses Buch auch nachspielt, sich kleidet wie die Leute, die Wege abschreitet oder abfährt, die in dem Buch abgefahren worden sind und so weiter. Also schon so eine gruppendynamische oder so eine gruppenintegrative Funktion. Sowas.
Gibt es für Sie das ultimative Kultbuch, wenn Sie sich für eins entscheiden müssen?
Nee, gibt es nicht. Gibt es nicht. Ich wüsste jetzt auch keins, was ich jetzt unbedingt nennen sollte. Für mich ist es ein ganz anderes als für die anderen. Das ist ja das Schöne daran, dass ich im Grunde, dass keiner, also mein Kanon, das hab ich im Vorwort ja auch gesagt, ist im Grunde auch kein Kanon, sondern so ein Vorschlag. Also man müsste den eigentlich ständig aktualisieren,
weil
ständig
es ja auch
erweitern.
Viele, ja, Sie haben dann nochmal ein Buch geschrieben, eben gibt es zwei Nachschlagewerke dazu und dann wurde in die diversen Foren diskutiert, aber Mensch, Steppenwolf ist immer noch nicht drin. Hermann Hesse haben sie vernachlässigt.
Ja,
wieso
das? Ja, weil Steppenwolf einfach, oder weil Hermann Hesse ein schlechter Literat ist, meiner Ansicht nach.
Ihrer Meinung nach.
Ja, weil man den tatsächlich liest mit 14, 15. Und wenn man, der hält die zweite Lektüre, finde ich, nicht stand. Also Setata und Steppenwolf liest man in der Zeit und man liest ihn aber auch wirklich nur in der Zeit.
Glaub also ich. Ist auch ganz viel Wertung drin bei Ihnen.
Ja klar, also auch das muss natürlich sein. Verena Stephan, die tragischerweise vor kurzem gestorben ist, diese Emanzipationsautorin mit Häutung, das ist ein schreckliches Buch. Also grausam geschrieben, aber natürlich in der Zeit absolut wichtig und für die Frauenbewegung von nicht zu unterschätzender Bedeutung. Aber ich kann es ja trotzdem schlecht finden, oder? Ich mache mich auch lustig über die literarische Sprache, aber es ist natürlich auch wohlfeil. Eine Frauenbewegung musste damals natürlich auch erst zu einer Sprache finden. Insofern hat das alles seine Berechtigung. Ich habe es ja auch aufgenommen.
Genau, und wo die eigene Meinung auch reinkommen darf. Ja. Und noch jemand, der verstorben ist vor kurzem, vor 2 Wochen, nämlich Malcolm Young. Und Sie haben in der Zeit über Malcolm Young geschrieben, dass er die Essenz bei AC/DC war. War er auch der Mastermind?
War er in jedem Fall. Also hat großen Teil der Songs mitgeschrieben oder teilweise federführend geschrieben, hat die Entscheidungen getroffen. Und Angus Young war immer klar, dass er in der Band von Malcolm Young spielt. Und das ist ja schon eine Information, wenn man sieht, wie er eigentlich diese Band repräsentiert. Also er ist die Kühlerfigur, im Grunde die große Ikone, die auf den Covergestaltungen drauf ist, die eine große Statue auf der Bühne hat etc. Man identifiziert AC/DC eigentlich über Angus Young.
Aber die zwei hatten ja auch einen Deal, eigentlich nicht weiterzumachen, wenn einem von beiden etwas passieren sollte. Und dann wurde Malcolm krank.
Genau, er wurde krank, wurde dement.
Passierte dann? Es gab dann den Neffen, ne?
Es gab den Neffen, der angeblich genauso spielen kann und der das tatsächlich auch schon in den 80ern bewiesen hat, als er einmal ausgeholfen hat, als Malcolm Young in der Suchtklinik war, der das ganz, ganz tapfer gemacht hat, aber es war eben nicht Malcolm Young. Ich hätte es souveräner gefunden und angesichts der Größe dieser Band einfach auch pietätvoller gefunden, wenn man gesagt hätte, okay, wir lassen das jetzt ruhen. Warum denn auch nicht? Also genügend Geld, na gut, da hängt jetzt eine Firma dran. Also es geht nicht nur um die eigentlichen Mitglieder, sondern es geht natürlich auch darum, dass da eine ganze Entourage an Leuten natürlich mitverdient und die müsste man dann entlassen. Insofern ist es vielleicht
auch... Aber das sind viele Bands, die dann immer wieder kommen. Können wir auch gleich noch drüber sprechen. Wir wollten aber auch noch über das legendäre Konzert sprechen, Anfang der 90er in Hannover, als nämlich bei Angus Young die Gitarre ausfiel. Was machte dann Malcolm?
Genau, er machte eben nichts weiter als das, was er die ganze Zeit gemacht hat, nämlich das Riff weiterzuspielen und immer weiter und das über 2 Minuten. Und das war der Moment, wo allen klar war, wer eigentlich diese Band ist. Ne? Weil dann es wurde das Riff gespielt und er veränderte es auch kein bisschen. Es war, wo er spielte es nicht schneller, er variierte es nicht, er spielte dieses verdammte eine Riff und das Publikum ging sozusagen go crazy, weil es einfach der Moment war, wo allen auf einmal klar wurde, okay, was wir da hören, das ist jetzt eben AC/DC. Es geht nicht um das Solo oder um irgendeine eine Shownummer, sondern es geht um diese Riffs, Malcolm Young sich eben ausgedacht
also
hat.
Also eben die Essenz, wie die Sie dann geschlussfolgert haben. Sie waren neulich auch auf dem Konzert von Guns N' Roses. Taugen Guns N' Roses für das Jahr 2017?
Also ich habe mich amüsiert, das schon. Es war jetzt nicht ein Konzerterlebnis, von dem ich meinen Enkelkindern noch erzählen würde. Aber als große Stadionband machen die das schon ganz gut. Spielen lange, spielen wirklich ein erstaunliches Set auch, muss man sagen. Mit sehr vielen Fremdkompositionen, die man wirklich nicht erwartet hatte. Das war eigentlich durchaus interessant und unterhaltsam, muss man schon sagen.
Viele Bands, die dann wiederkommen nach schwierigen Phasen, nach Trennungsphasen teilweise. Ist es nur der Kommerz, der die Bands dahin treibt oder ist es auch die Spielfreude? Wie analysieren Sie das als Musikkritiker?
Na, ich glaube, da muss man von Fall zu Fall entscheiden. Also,
geben Sie uns ein paar Beispiele.
Bei U2 beispielsweise habe ich den Eindruck, mit Spielfreude hat das da nicht mehr so viel zu tun. Da geht es tatsächlich darum, dass ja, diese, die Firma unterhalten werden muss. Und es, insofern kann man da vielleicht auch nicht von...
Wobei das neue Album bei uns gestern ganz gut besprochen wurde. Also,
okay.
Wie gefällt es Ihnen? Ist da noch U2 bei?
Ja, ich finde, das ist so ein absolutes Kommerzalbum, das man eben macht, wenn man eine Stadionband ist. Für alle ist was dabei. Da ist eben der Autotune auch noch dabei. Dann ist der Trip-Hop-Rhythmus dabei. Und für die Traditionalisten ist dann eben auch noch, sind zwei Songs, die so ähnlich in Richtung the Joshua Tree gehen und
also
so weiter.
Also die Masse bedienen.
Ja, absolut. Und sich möglichst breit aufstellen, diversifizieren. Und also mir hat es nicht gefallen, weil es einfach auch nicht mehr das, man weiß nicht mehr, für was U2 eigentlich noch steht, was die eigentlich sein wollen.
U2 haben Sie eben zerrissen, das neue Album. Was loben Sie gerade?
Ja, könnte ich diverse Bands nennen, aber so eine Band wie Gojira ist eine Extreme-Metal-Band, muss man sagen, aber dennoch eingängig, und die habe ich neulich, die Alben sind zu empfehlen, habe ich neulich auch live gesehen in Hamburg, und das ist ein geschlossenes Konzept, das ist auch artistisch, also hat einen ästhetischen Mehrwert,
fällt aber doch wahrscheinlich eher unter Geheimtipp, oder?
Naja, mittlerweile schon nicht mehr. Also es ist schon so, dass die zumindest in der Szene kennt man die schon ganz gut. Und da ist es aber tatsächlich so, dass das Gegenteil eben von U2 ist, wo man eben nicht eine ganze Bandbreite, ein Spektrum an Publikum bedienen will, sondern man hat sozusagen Gesicht, man hat ein Profil. Das, man weiß sofort, das will diese Band sein, so will die klingen. Das finde ich ästhetisch einfach viel interessanter, spannender und auch schlüssiger für mich. Also. Und die werden dann auch vielleicht irgendwann mal groß. Und man kann nur hoffen, dass sie dann nicht den Fehler machen, den so viele andere Bands machen, und dann sozusagen diese Größe unbedingt halten wollen, Stadionband sein zu wollen, und dann nur noch nach solchen kommerziellen oder nach solchen Publikumsentscheidungen Musik machen.
Ne? Ja, John Lennon hat mal behauptet, sie seien größer als Jesus und wurden dann natürlich auch geächtet. Dafür ist das irgendwie in den Bands dann drin, dieser Größenwahn?
Ich glaube, das ist eine Maschinerie, die natürlich auch angeworfen wird, die vielleicht von den Bands anfangs gar nicht beabsichtigt wird, wo dann natürlich nur Industrie, die sieht, okay, mit denen kann man verdienen, und dann wird, wenn man verdienen kann, wird damit auch verdient. Und man muss da früh genug sich gegen wappnen, muss eben Entscheidungen treffen, unkommerzielle Entscheidungen treffen möglicherweise, oder eben sich auflösen, wie die Beatles dann getan haben, obwohl da weiterhin verdient wird mit den Beatles. Auch da ist man dann vermutlich nicht frei von der kommerziellen Ausverwertung sozusagen.
Bono wurde auch häufig dafür kritisiert, dass er sich eben auch sehr politisch geäußert hat und jetzt eben dann auch als Heuchler dasteht. Wie politisch ist die Musik in den vergangenen Jahren geworden? Haben Sie eine Entwicklung festgestellt?
Ach, das ist unterschiedlich. Also,
kommt auch wieder auf die Band an, natürlich.
Ja, kommt auch absolut auf die Band an. Und ich meine, einer der Vorwürfe dem Heavy Metal gegenüber ist ja, dass sie grundsätzlich anders als Punk eben unpolitisch seien. Das kann man aber in der Form auch längst nicht mehr sagen. Natürlich, es gibt Creator, es gibt verschiedene Bands, die sich, gibt Volvet, es gibt Bands, die sich immer politisch geäußert haben auch. Also das ist in der Regel im Unkenntnis, solche Sätze werden in Unkenntnis der Szene und der vor allen Dingen auch der Heterogenität der Szene formuliert. Ne?
Aufgrund Donald Trumps wird die Musik in Amerika politischer, bemerken Sie das?
Das glaube ich schon, ja. Zumindest bewirkt es so eine Konsolidierung der linken, vermeintlich oder liberalen Kräfte in den USA, und die dann vielleicht nicht in ihren Songs selber sich politisch artikulieren, was auch bisweilen passiert, aber man trifft sich und man hat sozusagen in dem Event, dieser Event selber, das Konzert selber hat eine politische Aussage. Man hat eine Position, die man sozusagen mit diesem Konzert verbindet. Ne?
Was ist das nächste Konzert, was Sie besuchen? Guns N' Roses waren Sie neulich. Was kommt jetzt?
Irgendwas ganz Kleines vermutlich. Also ich stehe eigentlich auch nicht so sehr auf diese Stadionkonzerte, sondern
auf die kleinen, dreckigen Clubkonzerte.
Sondern die kleinen, dreckigen 150-Mann- Clubkonzerte. Vermutlich irgendwas in Hannover. Eine Band, die hier vermutlich gar keiner kennt. Mir fällt sie auch gar nicht ein jetzt
Wir
im Moment.
Wir werden es vielleicht lesen dann in genau. Der Musikkritik von Frank Schäfer. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch bei SWR1 Leute.
Eins gehört.